Herzlich willkommen in der Versammlung der Heiligen in den Räumen der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Hohen Leuchte zu Pferden. Wir wollen uns einstimmen lassen auf die Begegnung mit unserem Herrn durch das Präludium. Dienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen uns mit einem Wort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5. Allesamt aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht dem Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist der Luthertext. Und die Züricher Übersetzung macht das etwas noch von der anderen Seite auch deutlich. Alle aber gürtet euch mit Demut gegeneinander. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn wir von Gott etwas erbitten, auf das wir keinen Anspruch haben, kann er es uns dennoch gewähren, wie er will. Das ist sein Gnadenakt. Und auf Gnade hat man keinen Anspruch. Sie wird von einer höheren Instanz gewährt, nach dessen Ermessen oder nach deren Ermessen. Aber Gott ist gerne gnädig. Und dennoch hat er einen bestimmten Entscheidungsspielraum und der ist definiert. Den von Herzen Demütigen, denen erweist er seine Gnade. Der Demütige ist also ein Bittsteller und hat eine besondere Herzenshaltung. Die neue evangelische Übersetzung lautet so: Alle müsst ihr Bescheidenheit an den Tag legen, denn Gott widersetzt sich den Hochmütigen, nur den Demütigen erweist er seine Gnade. In einer freien Übertragung, die etwas aus der Alterssprache herrührt, wird das aber auch noch etwas alltagstauglicher. Passt auf, dass ihr nicht arrogant und überheblich werdet. Arrogante Menschen werden bei Gott nichts erreichen. Demütige Leute liebt Gott besonders. Solche Menschen kommen bei ihm gut an. Der Wochenspruch, aus dem dieser Vers ist, ist ein Zitat aus den Sprüchen des Salomo und war zur Zeit Jesu und auch bis heute noch ein gängiges Sprichwort. Und Demut ist nicht das, ich übe keine Demut, wenn ich das öffentlich in einem Gebet oder sonst irgendwie mit Pathos vielleicht verkündige, sondern Demut ist eine Haltung des Herzens. Und Jesus sagt uns in seiner Beschreibung seines Vaters ausdrücklich, dass sein Vater im Verborgenen sieht. Das heißt nicht, der Vater ist irgendwo in der Milchstraße und guckt mit Leseaugen oder Radarblick durch die Mauern, die wir aufgebaut haben und beurteilt uns als Richter oder sonst irgendwie, sondern der Vater ist mit uns im Verborgenen. Wir können in einer dunklen Zelle sitzen, da ist der Vater uns gegenüber. Da können wir das genau ausdrücken, was wir unserem Vater im Himmel vorzutragen haben. Er ist uns gegenüber, wir schauen ihn sozusagen ins Angesicht. Und wenn du in einer abgeschlossenen Kammer betest, sitzt der Vater dir gegenüber. Und kein anderer sieht dich an, aber der Vater sieht in dein Herz. Und wenn dein Herz demütig ist vor Gott, dann gewährt er dir jede Bitte, die er von uns entgegennimmt. Ich habe von einer Frau gehört, wo ich mal im selben Dorf gewohnt habe, die ist gläubig, immer noch, und die ging zum Beten auf die Toilette. Das war der einzige Raum, wo sie nicht gestört war. Und da war der lebendige Gott auch. Da konnte sie in aller Ruhe, in aller Ausführlichkeit ihr Herz ausschütten und das sagen, was sie auf dem Herzen hatte. Volker, das war die Mutter von Sigi. Und weil das so ist, möchte ich gerne mit uns beten. Ich möchte auch bitten, dass wir dazu uns erheben. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass du diesen Weg zu deinem Vater vorbereitet hast und dass wir so auch vor deinen Vater treten dürfen, in aller Abgeschiedenheit, in aller Stille, und dass wir so uns vor dir gebären dürfen, wie wir sind. Herr, wenn wir nicht demütig sind, dann möchte ich dich bitten, dass du uns zurechtweist. Und wenn wir demütig sind, dann bitten wir dich darum, dass du uns auch Weisheit der Gedanken lenkst, dass wir dich um das bitten, was uns nützlich ist. Herr, wir möchten dich auch bitten, dass du uns begegnest in deinem Wort und segne du uns bei allem, was wir jetzt aufnehmen. Amen. Wir grüßen zu diesem Gottesdienst auch alle Gäste, die von auswärts zu uns gekommen sind. Und falls jemand von auswärts zu uns gekommen ist und Grüße von zu Hause mitgebracht hat, würden wir die gerne entgegennehmen. Hat jemand Grüße oder war jemand unterwegs, hat Grüße von einer anderen Gemeinde mitgenommen oder von Geschwistern mitgebracht, dann würden wir die gerne entgegennehmen. Scheint nicht der Fall zu sein, aber wenn ihr verreist, ist ja jetzt Urlaubszeit, dann nehmt herzliche Grüße aus der Gemeinde Verden mit und grüßt die Gläubigen und die Gemeinden, in die ihr kommt. Wir wollen jetzt aber zusammen singen, immer mehr von dir, immer mehr. Ich weiß nicht, ist Karl-Heinz noch? Nein. Gisela und Karl-Heinz haben heute den Gebetsdienst und wer ein Anliegen hat, was er mit einem zusammen gerne vor den Herrn treten möchte, der kann Karl-Heinz oder Gisela nach dem Gottesdienst hier vorne ansprechen und dann können sie zusammen beten. Wir haben jetzt noch eine Ansage von Klaus.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe herzliche Grüße zu überbringen von unserem ägyptischen Glaubensbruder Bechnam Mikhail. Wir unterstützen ihn ja auch von der Gemeinde. Er ist einer von unseren drei Missionaren, die wir im Gebet und auch finanziell unterstützen. Er hat einen Freundesbrief herausgebracht, den habe ich im Foyer angeheftet. Da stehen nochmal die ganzen Details, das sprengt jetzt den Rahmen. Deshalb beschränke ich mich erstmal auf die Grüße. Und er bedankt sich für alle Gebete und auch für alle finanzielle Spenden. Es läuft ja jeden Sonntag um 13 Uhr in Bremen in der Kreuzgemeinde, ist ja eine Baptistengemeinde, um 13 Uhr der arabische Gottesdienst. Also dort ist Bechnam ehrenamtlicher Pastor und kümmert sich um arabisch sprechende Flüchtlinge, Migranten, ja Menschen, die arabisch als ihre Muttersprache sprechen. Fährt auch nach Bremerhaven, dort ist er einmal im Monat. Da gibt es auch so eine Gruppe von arabisch sprechenden Christen und offenen Leuten, die er auch betreut. Er arbeitet sozialarbeiterisch in Bremen, im Sprachcafé, ja, und bittet immer wieder um Gebet, dass er bewahrt ist vor Krankheiten, Gefahren, Unfällen und dass er immer wieder die Weisheit und die Kraft hat für seinen wichtigen Dienst dort. Ein ganz anderer Punkt, nächsten Samstag, das ist ja der 21. August, herzliche Einladung, Samstag, also den 21. wollen wir uns hier um 10 Uhr treffen, zur Andacht und Gebet, weil wir wieder in die Verdener Fußgängerzone unseren evangelistischen Infostand machen wollen und auch dürfen. Haben die Genehmigung. Warum machen wir das? Weil wir Menschen einladen wollen zum Glauben an Jesus Christus. Und wir haben die allerbeste und allerwichtigste Botschaft der ganzen Welt, dass Jesus durch Jesus Christus jeden Menschen erretten will. Und wir wollen also Traktate anbieten, Gespräche, die Menschen zu Jesus einladen. Bitte kommt, wenn ihr mitbeten wollt, am Samstag um 10. Einige gehen dann mit hinaus. Und die nicht kommen oder kommen können, bitte ich um Gebetsunterstützung. Wir können viele Aktionen machen, aber ohne Gebet, ohne die Gnade Gottes, bleibt es buchstäblich fruchtlos. Bitte denkt an uns im Gebet. Herzliche Einladung, Samstag, 10 Uhr, hier treffen. Danke.
Wir hatten in der vergangenen Woche aus der Gemeinde hier ein Geburtstagskind, Hannelore, und sie ist endlich wieder unter uns nach langer Krankheit und auch Rehabilitation. Sehr herzlich willkommen und als Gemeinde geben wir einen Gruß mit aus Sprüche 3, Vers 12. Wen der Herr liebt, den weiß er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater an seinem Sohn oder seiner Tochter. Sprüche 3, Vers 12. Ich habe mal eine Frage. Hat jemand noch eine Erinnerung daran, was im Gemeindebrief Februar, März auf den letzten Seiten gestanden hat? Beim ersten Gottesdienst wusste das auch keiner. Kein Problem. Es ist ein Zeugnis von mir. Und zwar bin ich vor 10 Jahren von einem Dach gefallen und habe einen Lendenwirbelbruch gehabt und war in ärztlicher Behandlung. Und das hatte eine ganze Reihe von Kettenreaktionen. Und ein Glied dieser Kette war, dass der Chirurg, der mich behandelt hat, mir 2 Pflanzen geschenkt hat, und zwar argentinische Kürbispflanzen, Zapalito heißen die. Und die habe ich angebaut. Und die erste Pflanze war, binnen ein paar Tagen war die von Wühlmäusen platt. Und die andere hat sich aber entwickelt und hat reichlich Früchte getragen. Und wir haben dann auch von dem Arzt und von anderen Leuten, jetzt zum Beispiel von der Familie Kohn, die in Argentinien leben, als Missionare Rezepte erbeten. Und wir haben also verschiedene Rezepte ausprobiert und die schmecken sehr lecker. Und seitdem bauen wir Kürbisse dieser Art und auch andere bauen wir die bei uns im Garten an, obwohl wir da früher immer Aversion gegen Kürbisse hatten. Und das sind diese argentinischen Zapalitos. Das sind Kürbisse, die keine lange Lagerzeit haben, müssen schnell gegessen werden. Die können mit Schale und Kerne gegessen werden. Und da hinten stehen genug, wer eine oder mehrere mitnehmen will, jedes Gemeindemitglied, jeder Freund der Gemeinde und jeder Tagesgast der Gemeinde darf sich da bedienen. Und wer da, Probleme hat, das zuzubereiten, kann auch Rezepte von uns bekommen. Wir haben also eine ganze Radelei von Rezeptsammlungen und da kann er gerne uns ansprechen und wir würden dann gerne auch die Rezepte weitergeben. Wer sich an unserem Gemeindehaushalt beteiligen möchte, der hat die Gelegenheit, da hinten in den Korb etwas hineinzulegen, um unseren Gemeindehaushalt zu finanzieren, zu helfen. Wir wollen uns jetzt aber Zeit nehmen, unseren Herrn anzubeten und ihn zu loben und zu danken. Und das wollen wir durch 2 Lieder tun und wir erheben uns dazu.
So ist unser Gott. Ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Ja, allmächtiger Gott, du bist der einzigste Gott, der mächtige Gott. Du bist unser Vater und unser Vater sein. Danke jetzt für die Zeit, wo wir dich anbeten können, Lieder singen können und segne jetzt dein Wort, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass es auch geistlich in uns wirkt und Kraft und Frucht für unser persönliches Leben bringen kann. Darum bitte ich dich jetzt. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, Jesus Christus nahm damals in seinen Lehren und in seinen Predigten gerne Vorgänge in seiner Umwelt auf. Zum Beispiel sehen, wachsen, reifen und ernten und so weiter. Jesus wollte mit solchen Bildern, Gleichnissen, geistliche Wahrheiten den Menschen auch anschaulich verdeutlichen. Und so gebrauchte Jesus im Johannesevangelium, also im Neuen Testament, seine 7 berühmten Ich-Bin-Aussagen, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und als 7. und letzte Ich-Bin-Aussage sagte Jesus im Johannesevangelium, ich bin der wahre Weinstock. Gewaltige Aussagen. Und kein Mensch, kein Prophet, kein Philosoph oder Staatsmann oder wer auch immer könnte solche übermenschlichen, ja göttliche Aussagen wirklich ernsthaft behaupten. Wie zum Beispiel, ich bin das Leben. Und wer das trotzdem behaupten würde, den würde man hierzulande sicherlich in die Psychiatrie einweisen wollen und versuchen zu therapieren von seinen Wahnvorstellungen. Ich habe jahrelang in der Psychiatrie gearbeitet und ich habe mal so einen Menschen erlebt, der so ähnliche Sachen gesagt hatte. Es gibt es, aber man weiß, es ist Wahnsinn. Damals in Israel vor 2000 Jahren, als Jesus diese Aussagen den frommen Juden gegenüber den Pharisäern machten, wollten sie ihn wutentbrannt sogar mal steinigen, haben Steine aufgehoben. Und später war das der Hauptanklagepunkt gegen Jesus, ihn wegen angeblicher Gotteslästerung ans Kreuz schlagen zu lassen. Weil die Juden wussten, nur Gott selbst stellt sich im Alten Testament Mose in der Geschichte vom brennenden Dornbusch als der Ich Bin, der Ich Bin, Jahwe, Hebräisch, vor. Das ist Gott, der sagt, ich bin das Leben. Aber weil Jesus Christus geistlich Gott selbst war und ist, musste er, der Sohn Gottes, auch solche göttlichen Aussagen machen, wie zum Beispiel, ich bin das Leben. Und bei der letzten der sieben Ich-Bin-Aussagen vergleicht Jesus sich geistlich mit einem wahren Weinstock und seine wahren Nachfolger, Jünger, als geistliche Weinreben. Meine Predigt lautet: Fruchtvolles Leben allein durch Jesus Christus. Ich lese dazu den Predigttext aus Johannes Evangelium Kapitel 15, die Verse 1 bis 9, die hier an der Leinwand erscheinen. Da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, der alle unfruchtbaren Triebe abschneidet, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr gehört schon zu diesen guten Reben, weil ihr mein Wort angenommen habt. Bleibt fest mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Denn so wie eine Rebe nur dann Früchte tragen kann, wenn sie am Weinstock ist, so werdet auch ihr nur Früchte bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Wer sich aber von mir trennt, der kann nichts ausrichten. Wer ohne mich leben will, wird wie ein unfruchtbarer Trieb abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Triebe werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr fest mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, dürft ihr von Gott bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es erhalten. Es wird euch gewährt werden. Gott wird dadurch verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr euch so als meine wirklichen Jünger, Nachfolger erweist. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Soweit der Predigttext. Um das nochmal optisch zu untermalen, wollen wir uns jetzt auch ein paar Bilder dazu anschauen. Ja, das ist ein Weinstock. Schöner Weinstock. Voller Pracht. Das zweite Bild, da sind kranke Reben. Sehen ganz krank und sehr mitgenommen aus, wie man erkennen kann. Das dritte Bild, der Weingärtner oder Winzer, sagt man ja auch, bei der Arbeit, der abschneidet, der beschneiden muss. Und so ist die volle Pracht der Früchte, wie Gott sich das von uns Christen wünscht. Denke.
Ja, danke.
Ja, Jesus sagt also hier von sich, ich bin der wahre Weinstock. Geistlich übertragen bedeutet dies, ich bin wie ein wahrer Weinstock. Ein Weinstock oder Rebstock war damals in Israel ein besonderes Gewächs. Es gab Traubensaft und Wein, was sehr wertvoll war für die Menschen. Es war ein besonderes Getränk, was zum Beispiel zu Festen, Hochzeiten genossen wurde. Denke an die Hochzeit in Kana, Johannes 3. Das erste Wunder, was Jesus tat, was uns überliefert wird, ist, wie er auf dieser Hochzeit Wasser zu Wein macht. Wein zur Freude, nicht um sich zu besaufen oder betrinken, sondern zur Freude, in Maßen genossen. Aber auch als Medizin. Der Alkohol da drin kann Wunden desinfizieren. Zum Beispiel beim barmherzigen Samariter dieser Geschichte in Lukas 10. Was macht der barmherzige Samariter mit den schwer Verletzten? Er gießt Wein in die Wunden, damit die Wunden sich nicht infizieren, also als Desinfektionsmittel. Oder Paulus schreibt dem Timotheus in 1. Timotheus 5, trink nicht nur Wasser, sondern auch ein wenig Wein um deinen kranken Magen willen. Das Wasser damals, wenn es abgestanden war, in den heißen Ländern, hatte oft Keime, Bakterien, die sich unheimlich schnell vermehrten. Und dann gab es alle möglichen Magen-Darm-Erkrankungen. Und der Alkohol konnte diese Keime abtöten. Das wusste man damals noch nicht so genau, aber jetzt kann man sich das gut erklären. Ja, und hier bezeichnet sich der Sohn Gottes, Jesus, als der wahre geistliche Weinstock des Lebens. Jesus ist der geistliche Lebensspender und Jesus Christus allein kann Menschen wirkliche geistliche Lebensenergie schenken. Ich habe dieses Gleichnis vom geistlichen Weinstock in drei Hauptpunkte unterteilt. Punkt 1, wie wird man eine sogenannte geistliche Rebe am geistlichen Weinstock Jesu? Wie wird man also ein lebendiger Nachfolger oder ein Anhängsel Jesu? Punkt 2, was ist das Wichtigste, was ist die wichtigste Lebensaufgabe als geistliche Rebe beziehungsweise als Nachfolger Jesu? Und Punkt 3, wie will Gott als geistlicher Vater an den geistlichen Reben, also seinen Kindern, handeln, dass Frucht entsteht? Ja, wie wird man geistig verstanden eine Rebe am Weinstock Jesu? Wie wird man ein geistlich lebendiger Christ? Ganz klar, nur durch eine geistliche Neugeburt oder wir sagen auch Wiedergeburt. Man wird nicht Christ, einfach indem man in eine Kirche geht. Das denken ja manche traditionellen Christen. Ja, ich gehe mal in eine Kirche oder vielleicht auch in eine Gemeinde und dann bin ich ja schon Christ oder durch die Tradition bin ich ja schon christlich. Aber nein. Wenn du ein Fahrrad hast und du bringst das Fahrrad in eine Autowerkstatt, wird das Fahrrad dann ein Auto? Lässt es ein Jahr dort in einer Werkstatt stehen und denkst, ja, das ist ja eine Autowerkstatt, da passiert doch irgendwas und die kriegen das schon hin, ne? Das wird dann ein Auto und dann holst du nach einem Jahr ein Auto ab, dann ist aus dem Fahrrad ein Auto geworden. Nein, es wird nicht funktionieren. Du kannst das Fahrrad dort 100 Jahre stehen lassen. Das Fahrrad bleibt ein Fahrrad und wird kein Auto. Und so ist das auch mit unseren Traditionen. Man kann zig Jahre zum Gottesdienst in die Kirche gehen, in die Gemeinde. Und das ist ja auch gut, dass es solche Traditionen gibt. Da sage ich gar nichts dagegen. Aber deshalb wirst du nicht automatisch ein Christ. Erlebst du nicht die Neugeburt. Das erklärte Jesus mal einen hochgebildeten jüdischen Theologen mit Namen Nikodemus in Johannes 3. Da sagt Jesus ihm, weil Nikodemus hat es nicht verstanden. Und da sagt Jesus, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist neu geboren wird. Das bedeutet eindeutig, nur wer diese geistliche Neugeburt, Wiedergeburt durch den Heiligen Geist Gottes und durch das Wort Gottes erlebt hat, ist damit auch wie eine geistliche Rebe am geistlichen Weinstock Gottes, Jesus Christus, geworden, eingepflanzt. Wenn man geistlich durch die Neugeburt so mit dem Weinstock Jesu verbunden ist, wie eingepfropft, dann fließt auch die Kraft des Heiligen Geistes wie eine göttliche geistliche Energie in den neugeborenen Christen in uns hinein. Nur da, dann ist die Verbindung da. Aber dann kommt die andere Seite, nämlich unser Anteil. Wir sind als Gläubige, geistlich neugeborene Christen, ja nicht wie willenlose Pflanzen. Wir sind keine Marionetten, sondern gerade als Christen bleiben wir Menschen mit eigenem Willen und der Freiheit, uns immer wieder entscheiden zu müssen. Denn Gott zwingt uns nicht, ihm zu gehorchen. Gott möchte keine willenlosen Figuren, wie auf ein Schachbrett, wo sich die Schachfiguren einfach so hin und her schieben lassen müssen. Nein, Gott, unser Vater, will wirkliche Gotteskinder, die aus ihren gewonnenen Freiheiten, aus ihrer gewonnenen Freiheit heraus, ihn, ihren Herrn und Gott, Jesus, wirklich lieben und deshalb dienen wollen. Denn echte Liebe kennt keinen Zwang. Dann ist es keine Liebe. Echte Liebe kennt keinen Zwang. Und im ersten Johannesbrief schreibt der gleiche Johannes, Gott ist Liebe. Die Eigenschaft Gottes ist auch Liebe. Und deshalb bittet ja Jesus hier in Vers 4 unseres Textes, bleib fest in mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Fest mit ihm, in ihn verbunden. Wie geht das? Indem wir sein Wort in uns hineinlassen, seinen Geist, und indem wir Jesus über alles lieben. Das ist ein Prozess. Und Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Johannes 14, 21. Wenn wir so in der Liebe mit Jesus verbunden bleiben und wenn wir das auch von ganzem Herzen wollen, dann verspricht uns Jesus, wird mein Leben, also sein Leben, seine geistliche Lebenskraft in uns wirksam sein. Es geht also nicht darum, religiöse Äußerlichkeiten oder Traditionen zu nehmen und sich daran festzuhalten, sondern es geht darum, in erster Linie Jesus Christus mit ganzem Herzen, mit ganzem Willen zu lieben. Und deshalb immer wieder die Frage auch an uns Christen, liebe ich Jesus wirklich über alles? Ist er mir, ist er dir am allerwichtigsten? Ja, ist er dein absoluter Hauptlebensinhalt? Paulus schreibt es mal ganz radikal in Philipper 1, 21, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das sind ganz gewaltige Worte. Und wenn man das jetzt so als Vertrag aufsetzen würde und würde sagen, kannst du das unterschreiben? Christus ist dein Leben und Sterben ist dein Gewinn. Ich weiß nicht, wer von uns das unterschreiben würde. Ich weiß es nicht. Wir können uns ja mal prüfen. Und es gibt ja Menschen, die sagen eher, Fußball ist mein Leben. Sport, Hobby, Geld verdienen, Karriere machen. Da setze ich mein Leben ein. Die verkaufen sich da dran. Die sagen, Hauptsache das. Oder Hauptsache die Gesundheit. Aber hier schreibt der Apostel Paulus, Christus ist mein Leben. Sterben mein Gewinn. Und sind wir bereit, wenn Gott uns das zeigt, wirklich alles dran zu geben? Wir erleben in vielen Ländern dieser Erde, islamischen Ländern, ich denke zum Beispiel an Afghanistan oder Syrien oder kommunistische, diktatorische Länder wie Nordkorea, wie geht es den Christen da? Denen geht es äußerlich ganz schlecht. In Nordkorea ist es so, wenn du dich outest, also wenn du sagst, ich bin Christ geworden, dann landest du sofort im Gefängnis und du kommst vielleicht nie wieder raus. Wenn du das in Afghanistan sagst, den Taliban, musst du damit rechnen, dass sie dich gleich erschießen können. Also so radikal kann es sein. Gott sei Dank ist das bei uns ja nicht so. Aber es gibt Christen, die müssen bereit sein, das zu unterschreiben, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Letzten Sonntag war ja die Predigt von Johann Hesse. Unser Ziel ist ja der Himmel. Wir sind ja hier Durchreisende. Also ist unser Ziel nicht hier der Wohlstand und dass es uns hier immer besser geht, sondern letztlich ist unser Ziel ja der Himmel. Und dann kann es auch sein, tja, dass Gott uns alles abfordern könnte. Wir sollten uns wirklich hinterfragen, ist Christus mein Leben? Ist er der Allerwichtigste in meinem Leben? Punkt 2. Was ist die wichtigste Lebensaufgabe als geistliche Rebe am Weinstock beziehungsweise Nachfolger Jesu? Mit 3 Worten gesagt, Gott viel Frucht bringen oder Gott Frucht bringen. Jesus sagt in Vers 5, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Wer sich aber von mir trennt, kann nichts ausrichten. Oder wer sich von mir trennt, wenn ihr euch von mir trennt, könnt ihr nichts tun, könnt ihr geistlich nichts tun. Und ganz klar, um im Bild vom Weinstock und seinen Reben zu bleiben, die Reben am Weinstock, am Weinstamm, werden Früchte, also Weintrauben tragen, hervorbringen. Das ist ja eigentlich immer das Ziel von Nutzpflanzen, ob nun Obstbäume, ob Getreide oder irgendwelche Nutzpflanzen. Man pflanzt sie ja, damit sie was bringen. Jedenfalls war das früher so. Als ich aufgewachsen bin, 50er Jahren bis in die 60er, da gab es im Garten meines Elternhauses keinen Rasen. Da gab es nur irgendwelche Johannisbeerbüsche oder Pflanzen, die was hervorbringen sollten. Das war normal. Oder man hatte Tiere, ja, damit sie Fleisch bringen. Das hat sich ja alles, vielleicht so seit Mitte der 60er, geändert, weil es ja auch viel Arbeit machte, sich da immer drum zu kümmern, gerade im Sommer, wenn man im Urlaub fahren will, wer gießt das, wer pflegt sich da drum? Und dann merkte ich, man säte Rasen an, die Rasenfläche wurde immer größer und jetzt gibt es Gärten, da gibt es nur Rasenpflanzen als Dekoration. Ist okay, aber es hat sich geändert. Aber hier der Rebstock, der Weinstock, soll nicht nur bloße Dekoration sein, mit schönen Blättern im Herbst, er soll Frucht bringen. Und Jesus sagt, der wird viel Frucht bringen, wer in ihm bleibt. Also ist Gottes Ziel für uns gläubige Christen ganz eindeutig klar. Und Jesus sagt es an anderer Stelle im Vers 16 vom Kapitel 15: Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Also ist das doch, kann man sagen, der Hauptauftrag für uns Christen in der Nachfolge. Ja, unsere Bestimmung mit den Worten Jesu, Frucht für Gott hervorbringen. Ich habe jetzt ganz bewusst gesagt, hervorbringen. Weil bringen, das klingt dann wieder so nach, ach, jetzt muss ich wieder was bringen. Leistung macht Druck, macht Stress, jetzt muss ich noch mehr bringen und noch mehr bringen. Ich habe doch schon so viel Stress, noch mehr bringen. Aber hervorbringen meint eben etwas ganz anderes. Nicht ich bringe aus meiner eigenen Kraft, aus meiner begrenzten Kraft, meiner religiösen Anstrengung echte geistliche Frucht hervor, sondern weil ich mich an die Kraftquelle Gottes, an diesem geistlichen Weinstock Jesu, wie eine Rebe hänge oder eingepfropft bin, mit ihm fest verbunden, angeschlossen bin, fließt Gottes Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, in mich hinein und bringt Früchte dadurch hervor. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wir kennen ja alle Stromleitungen, und jetzt hast du ein Gerät, nehmen wir mal einen Computer, und der ist nicht an der Stromleitung angeschlossen. Was passiert? Du kannst nichts mit ihm machen, ne? Kannst doch noch so viel die Tasten bewegen, wenn er keinen Akku hat. Aber er ist nicht angeschlossen. Auch wenn du ihn an die Stromleitung anschließt, dann fließt der Strom hinein und er funktioniert. Durch den Strom. Und so können wir uns das auch vorstellen. Wenn wir angeschlossen sind an der Kraftquelle Gottes, dann fließt die Kraft Gottes in uns hinein. Und kann Früchte auch in mir, in meinem Leben hervorbringen. Der Apostel Paulus, das war so ein Haudegen, so ein Eiferer, der musste das auch lernen und erkennen im Leiden, wo er nicht weiterkam und wo er zum Herrn gebetet hat, dreimal. Und da antwortete ihm der Herr, Jesus Christus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, 9. Für mich eine ganz wichtige und entscheidende Stelle. Also ist das unsere Aufgabe, durch unsere völlige Hingabe an Jesus, an den geistlichen Weinstock in diesem Leben, dass dadurch Christus selbst durch seine Kraft Früchte in und durch uns hervorbringen will. Und was sind das für besondere Früchte? Ich denke, zunächst geht es um die Veränderung unserer inneren geistigen und geistlichen Einstellung und um unsere Charaktereigenschaften. Wenn der Heilige Geist in uns hineingekommen ist, wenn wir diese geistliche Neugeburt erlebt haben, dann will der Heilige Geist und das Wort Gottes uns auch verändern. Das soll an unserem Verhalten auch deutlich werden. Jesus sagte mal in Matthäus 7, glaube ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten. Nicht an ihren Reden, sondern auch an ihren Früchten. Drei Bibelstellen dazu. Römer 6, 22. Frei von der Sünde, als Diener Gottes habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit. Heilig heißt, Gott zur Verfügung stehen. Gott ganz zur Verfügung stehen. Galater 5, 22, der bekannte Vers. Die Frucht des Heiligen Geistes aber ist Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese Früchte wachsen und reifen. Sie sind nicht auf sofort da. Sie müssen reifen und wachsen. Hebräer 13 und 15, Vers 15, die Frucht der Lippen, die seinen Namen, Jesu Namen, bezeugen und bekennen. Und diese Früchte sind nicht zum Selbstzweck gedacht, nur für mich, sondern sie sind dazu da, Gott, Jesus Christus, zu verherrlichen, meinen Glaubensgeschwistern, meinen Nächsten zu dienen. Dafür gibt Gott die Früchte, dass sich andere bildlich da gesprochen damit auch ernähren können, dass ich was abgebe. Das heißt auch, dass ich durch Wort und Tat gerne Jesus Christus bekenne, wo immer ich die Gelegenheit habe, damit Menschen zu Jesus Christus finden, dass sie für Jesus Christus gewonnen werden. Jesus sagt einmal, im Himmel wird Freude sein über einen Sünder, der zum Glauben kommt, mehr als über 99 Gerechte. Wollen wir doch Gott mal Freude machen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und dass wir, auch wenn wir uns noch so schwach fühlen, uns mal trauen, ihn zu bezeugen, ihn zu bekennen, durch Worte, durch Hilfeleistungen oder durch Schriften. Ich sage immer gerne, ja, wir sollen beten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn du für deine Nachbarn oder für deine Arbeitskollegen betest, ist das gut. Gott schenke doch, dass meine Nachbarin, mein Nachbar zum Glauben an dich kommt. So, jetzt habe ich es ja getan. Nein, dann sagt Gott so, jetzt geh mal rüber und hilf mal und seh zu, dass sich dieses Gebet auch erfüllt. Ja, beten ersetzt nicht das Handeln und Handeln ersetzt aber auch nicht das Gebet. Das hat Jesus oft. Er hat seine Jünger zu den Leuten hingesandt. Er ist nicht immer selber dahin gegangen. Also, den Auftrag haben wir. Seinen Namen bekennen. Und ebenso natürlich auch die Frucht, Gott zu leben, zu loben, ihn anzubeten. Denn ohne Gebet, ohne Bitten bleiben natürlich alle Aktionen, so gut sie auch gemeint sind, meistens fruchtlos. Deshalb ist beides wichtig, beten und handeln. Aber wir brauchen auch Geduld, viel Geduld mit uns selbst und mit unseren Glaubensgeschwistern, mit Menschen, denn Früchte brauchen Zeit zum Reifen. Wir haben das schöne Bild gesehen, das letzte. Das entsteht ja nicht von heute auf morgen, sondern da sind erstmal so kleine Ansätze an den Reben, ganz feine. Und bis die dann richtig sich weiterentwickeln und reifen, das braucht Zeit. Und so braucht das auch in uns Zeit, bis wir reif werden, geistlich reif werden und auch unsere Früchte reif werden. Weil ich weiß nicht, habt ihr mal Früchte gegessen, die noch gar nicht reif waren? Habe ich als Kind gern. Die schmeckten entweder sauer oder bitter oder waren sogar ungenießbar. Und deshalb brauchen wir Geduld. Geduld mit uns, aber auch eben diese Verbundenheit, dass Gott durch seine Kraft uns reifen will. Punkt 3. Wie macht er das? Wie will Gott als geistlicher Vater an seinen Kindern, also hier im Bilde gesprochen, an den Reben handeln? Jesus sagt ja, und mein Vater ist der Weingärtner, der alle unfruchtbaren Triebe abschneidet, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Also Gott, der Vater, wird hier als wie ein göttlicher Weingärtner bezeichnet. Der Vater betrachtet sorgfältig alle einzelnen Triebe, Reben und Trauben an diesem geistlichen Weinstock. Denn er will sie bearbeiten, oder ich glaube, die Winzer sagen sogar erziehen. Da werden die Weinstöcke erzogen. Triebe, Reben, ja sogar Trauben müssen sorgfältig beschnitten werden, gehegt und gepflegt werden. Eigentlich das ganze Jahr. Gottes Ziel ist, möglichst einen guten, qualitativ guten Fruchtertrag zu bekommen und das noch mehr zu steigern. Das erfordert natürlich großes fachliches Wissen und Können. Aber der allerbeste Weingärtner, den es gibt, ist eben Gott, unser Vater. Meine Frau und ich, wir haben zu Hause auch 4 Weinstöcke schon vor Jahren angepflanzt. Aber wir hatten nicht das Ziel, dass da jetzt immer so schöne Trauben oder noch mehr Trauben. Wir haben es manchmal einfach wachsen lassen. Ich dachte, ach, die Blätter ist doch schön, verfärben sich schön, schön anzusehen. Aber natürlich waren die Trauben nicht so toll. Und wenn man natürlich dieses Ziel hat, ach, lass doch wachsen, lass doch austreiben, wenn das Winzer oder Weingärtner auch so machen würden, ich habe mir das mal angeschaut, dann wird alles einfach wild wuchern und es wird immer weniger Frucht entstehen. Und ein kluger Weinbauer muss natürlich radikal alle wuchernden, unnützen Triebe, so schön sie anzuschauen sind, entfernen. Er muss sogar bei den Trauben, kranke Trauben, auch entfernen, damit nicht die gesunden infiziert werden. Also gerade so im Februar wird Radikalschnitt gemacht, dann denkt man, was bleibt denn da noch übrig? Und im Sommer, einige Wochen vor der Traubenernte, müssen auch unnütze Blättertriebe entfernt werden, wenn man das Ziel hat, gute Früchte zu bekommen. Und das ist ein geistliches Bild auf unser Leben. Auch bei uns Christen ist im Leben, wenn wir ehrlich sind, gibt es da auch noch wilde Triebe. Da wuchert was in unserer Fantasie, in unseren Gedanken, was gar nichts mit Jesus, mit den Zielen Jesus zu tun hat. Wir können uns ganz schnell verlieren in Dingen, die uns geistlich nicht weiterbringen, wenn wir ehrlich sind. Das kann sogar ein Hobby sein, das uns so in Beschlag nimmt, oder eine Arbeit, ne? Oder wir sagen, ich muss jetzt am Haus bauen, also Gottesdienst, Bibel, nee, da habe ich keine Zeit. Ich habe das auch schon von vielen Christen gehört. Und sie denken, ja, Gott muss dann immer Amen dazu sagen. Also Gott muss das alles absegnen, aber das funktioniert nicht. Das habe ich selber auch so erfahren müssen. Gott will uns beschneiden. Wilde Triebe, schlechte Reben müssen entfernt werden, sonst schädigen sie uns, unser geistliches Leben. Wir können in der Welt sehr erfolgreich sein. Dazu brauche ich kein Christ sein. Aber geistlich werde ich keine oder ganz wenig Frucht bringen, wenn ich das nicht an mir machen lassen will. Und ich hatte ja schon gesagt, im Gegensatz zu Pflanzen haben wir Menschen, wir Christen, einen freien Willen. Und wir müssen es zulassen, wir müssen es erkennen, dass Gott der Vater, dass der Herr auch in unserem Leben Dinge, die wild wuchern, die unfruchtbar sind, die uns geistlich krank machen und schädigen, dass sie entfernt werden. Und dazu gebraucht der Vater manchmal die Umstände, manchmal auch Glaubensgeschwister, das Wort Gottes, was auch immer, aber die Schere kann immer ganz unterschiedlich aussehen, manchmal auch leiden. Aber er sagt ja, alles soll uns zum Besten mitwirken, steht in Römer 8. Letztlich soll es uns zum Besten mitwirken. Aber es kann auch sein, obwohl Gott sehr geduldig und liebevoll ist, kann ein geistlich toter Christ auch geistlich abgeschnitten werden. Das steht auch hier, Vers 6, wo Jesus sagt, wer ohne mich leben will, wird wie ein unfruchtbarer Trieb abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Triebe werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Das ist eine sehr ernste Aussage. Und wir sollten deshalb nicht mit der Gnade Gottes spielen, sondern uns unserer großen Verantwortung als Christen, als Kinder Gottes bewusst werden. Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 1, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Gott will, dass wir seine Gnade nicht missbrauchen. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, das ist jetzt nicht mein Ziel, kann ein Christ verloren gehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Es gibt Stellen, die das scheinbar so sagen, aber es gibt auch Bibelstellen, die sagen, nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Ich weiß es nicht. Ich will damit nur sagen, gerade weil wir es nicht genau wissen, sollten wir mit der Gnade Gottes nicht spielen, sondern wir sollten das ernst nehmen, was Gott von uns will. Vers 8, Gott wird dadurch verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr euch so als meine wirklichen Jünger, Nachfolger erweist. Und die größte und allerwichtigste Frucht, die in unserem Leben entstehen, wachsen und reifen soll, muss immer die Liebe Gottes sein, die Agape, die Liebe. Gott ist Liebe. Und an dieser alles übersteigenden göttlichen Liebe sollen wir ja auch erkannt werden, dass wir diese Liebe Gottes haben und ausstrahlen. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus noch im Vers 9. Und ich fasse die drei Hauptpunkte meiner Predigt kurz zusammen. Punkt 1, sei eine wirkliche geistliche Rebe am geistlichen Weinstock Jesu. Durch echte Hingabe und lebendige Nachfolge. Punkt 2, die wichtigste Lebensaufgabe als geistliche Rebe, als Nachfolger Jesu, ist geistliche Früchte hervorzubringen. Punkt 3, Gott, unser geistlicher Vater im Himmel, will uns wie ein liebevoller Weingärtner erziehen, damit wir mehr reife Glaubensfrüchte hervorbringen zu seiner Ehre. Das möge Gott in uns wirken. Amen. Lasst uns bitte noch mal aufstehen zum Gebet. Wir wollen noch das Vaterunser beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir noch das Abschlusslied singen, Nummer 172. Dieser Gott segne dich. Wir wollen jetzt noch uns unter den Segen Gottes stellen und bitte steht dazu auf. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten. Der Herr Jesus Christus sei uns gnädig. Amen. Ja, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und bitte setzt euch noch mal hin. Wir hören noch auf ein Postludium. Das Angebot zum Gebet. Kalle und Gisela, wer noch ein Gebet möchte, ist herzlich eingeladen. Danke.